Ich möchte an die vorherige Predigt andocken, also quasi die heutige Predigt baut auf die andere, die davor gab. Und dazu möchte ich ein paar Worte sagen für die Leute, die das letzte Mal nicht da waren. Es ging um das Thema, dass wir Post kriegen. Und jeder hat von uns Post gekriegt, manchmal erfreulicher Post, manchmal weniger erfreulich. Und da habe ich versucht, so metaphorisch, sinnbildlich von den Briefen, die wir sonst kriegen, eine geistliche Deutung zu zeigen. Und es ging als allererstes um Liebesbriefe. Also ich gehöre zu dieser Generation, die sich noch Liebesbriefe geschrieben haben. Und da habe ich gezeigt, dass Gott durch Christus, durch das, was Jesus für uns getan hat, am Kreuz, dass er für unsere Sünden gestorben ist, der größte Liebesbeweis der Menschheit gezeigt hat. Das größte Liebesbrief, was Gott uns geschrieben hat, ist in Jesus Christus, ist am Kreuz passiert. Danach habe ich gezeigt, dass wir weniger erfreuliche Post kriegen. Das sind diese förmlichen Zustellungsbriefe, ja, die leicht braunen Briefe. Und die bekommen wir meistens, wenn wir irgendwas Unrechtmäßiges getan haben. Dann, wo wir das Gesetz gebrochen haben. Und geistlich gesehen sind wir alle schuldig vor Gott. Die Bibel sagt, dass wir alle gesündigt haben und wir sind schuldig vor Gott. Und wenn wir so einen Brief kriegen, das bringt nichts, wenn wir den Brief in Müll schmeißen, sondern man muss diesen Brief ernst nehmen. Also, dass wir Menschen Sünder sind, das müssen wir ernst nehmen. Das heißt, dieser förmliche Brief, diese Schuld, die jeder von uns trägt, die bringt uns zum Kreuz. Und wenn wir so eine Abmahnung kriegen oder einen Brief, dass wir das Gesetz gebrochen haben, wir gehen zum Anwalt, wir lösen das Problem und wir suchen nach einer Lösung. Dann habe ich auch gezeigt, dass wir Werbung kriegen und diese personalisierten Werbungsbriefe bekommen, wo dein Name draufsteht und viel kleingedruckt ist und meistens wollen sie dir was aufdrehen. Ja? Und die meisten von uns, die schauen sich das an und schmeißen es gleich weg, weil man weiß, da ist irgendwo ein Haken. Und da habe ich diese Art von Briefen verglichen mit der Versuchung, wie die der Teufel immer wieder versucht, uns unterzujubeln. Gönn dir das, sei nicht dumm, mach das. Aber im Nachhinein entlarvt sich die Sünde als ein Haken, was dich eigentlich festhält und dich in die Gefangenschaft bringt und als eine Abo-Falle, sage ich mal so, wie diese Werbungsbriefe. Wir kriegen aber auch Infobriefe von verschiedenen Ämtern. Die sind gut, die sind informativ für die guten Bürger. Ne? Und das würde ich vergleichen mit den ganzen Informationen, die die Bibel uns gibt, wie wir zu leben haben als gute Himmelsbürger. Dann gibt es, ich habe weiter ein bisschen extremer dargestellt, Erpressungsbriefe. Ne? Also wir, Gott sei Dank, wir kriegen es nicht, aber es gibt Leute, die Erpressungsbriefe kriegen, wo Sachen, die schon mal irgendwann passiert ist oder irgendwas Faules, benutzt wird, um die Person zu erpressen, also unter die Macht und dazu zu manipulieren. Und da habe ich es verglichen mit den Versuchen des Teufels, uns immer wieder an unsere Vergangenheit zu erinnern und zu sagen, du bist ein Sünder, was suchst du hier? Gott braucht dich nicht, also bleib hier schön unter meiner Macht. Keiner braucht zu erfahren, was du getan hast. Deine Schuld muss da bleiben. Das ist unser dreckiges Geheimnis. Und ich habe gezeigt, das ist der falsche Weg. Dieser Brief muss unbedingt ans Kreuz gebracht werden. Unsere Schuld, alles, was wir falsch gemacht haben, da ist die Lösung am Kreuz. Durch Jesus Christus, der für uns die Strafe übernimmt und auch dieses Problem löst, der Sünde. Und dann gibt es auch diese Drohbriefe, die Politiker und Menschen, die geradlinig sind, bekommen von korrupten, sagen wir so, Mafiosis, die versuchen auch die Leute anzudrohen, die das Richtige tun. Und da habe ich auch diesen Vergleich gemacht, wenn du das Richtige tust, in Gottes Reich, um Gottes Willen, ja, dann kriegst du immer Anfechtungen und Drohbriefe von dem Feind. So, ich habe jetzt kurz erzählt, was davor in der vorletzten Predigt war, damit ich die neue Predigt von heute aufbauen kann. Und der Markus aus Versehen heute hat mir fast die Predigt geklaut. Es ist immer so. er hat irgendwas gesagt, was würde Paulus uns an die Gemeinde senden schreiben. ich habe ihm nicht gesagt, was das Thema ist, aber es ist irgendwie so witzig, dass man irgendwie Gott so ein kleines Zeichen schickt, hey, das war richtig. Ja, also es ist irgendwie derselbe Geist, der uns in die gleiche Richtung bewegt. So, für heute würde ich weitermachen mit dieser neuen Art von Brief. Das sind die Sendbriefe oder die Sendschreiben. Also das ist so, sind ältere Begriffe. Und Wikipedia sagt, dass ein Sendbrief ist der Brief, der einer erweiterten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Also ein Brief für eine ethnische Gruppe oder eine Gemeinde oder eine bestimmte Gruppe. Wir kennen die Bibel aus der Bibel, wir kennen die Briefe des Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, Judas und selbst Jesus, schreibt das der Gemeinde in Laodicea oder Thyatira und so. Selbst Jesus hat Sendbriefe geschickt durch Johannes. Ja? Ganz interessant. So, das wäre unser Thema für heute. Und die meisten Sendbriefe, die der Paulus geschrieben hat, zum Beispiel, sind an Ortsgemeinden adressiert als Feedback. Die sind unparteiisch, ehrlich, wahrheitsgemäß und die dienen als Ermutigung, als Korrektur, als Ermahnung und so weiter. Also so eine Art Feedback, was vom Heiligen Geist inspiriert ist und bestimmt für Gemeinden sind. So, und wenn ich diese Briefe lese, und hoffentlich ihr lest auch in der Bibel, dann stellt man sich die Frage, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth oder Ephesus, und da denken wir automatisch, betrifft mich irgendwie diese Aussage oder das, was hier der Paulus beschreibt, irgendwie auf eine Weise auch mich oder meine Gemeinde? Und das ist gut, weil die Bibel ist da, um uns zu lehren, um uns zu unterweisen, um uns den richtigen Weg zu zeigen. Und denken wir, ja, okay, was ist wichtig, was meint Paulus hier, wo sollen wir besonders vorsichtig sein, was ist lobenswert, was läuft verkehrt auch, wenn man ehrlich ist, ja, wir dürfen auch in der Bibel unangenehme Passagen lesen, um zu schauen, ich will es wissen. Und bin ich vielleicht die Person, oder sind mir vielleicht die Gemeinde, die Paulus da beschreibt? Und so wie der Markus vorhin gesagt hat, was würde zum Beispiel Paulus an unsere Gemeinde in Senden schreiben? Genial. Und wenn man die ganzen Briefen vergleicht, das habe ich gemacht, da fängt Paulus immer gleich an. Paulus, Apostel Jesu Christi, an die Gemeinde Gottes in Senden. Ja, was würde Paulus uns schreiben? Das ist typisch, er fängt immer so an und da fängt er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe wirklich geschaut, dieser Gruß wiederholt sich 13 Mal in den Briefen des Paulus. Wirklich. Also fängt immer mit dem gleichen Gruß. Ich habe auch bei Petrus einmal gesehen, der hat es auch in der Form. Johannes und Jakobus benutzen fast die gleichen Worte. Aber im Endeffekt ist es immer, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Er betont immer wieder und erachtet, dass Gnade und Friede das Beste ist, was einer Gemeinde passieren kann. Und das ist wünschenswert, dass wir Gnade und Friede haben. Gnade, die Gunst Gottes als das Fundament für alles, was wir sind und tun. Als einzelne Person, aber auch als Gemeinde. Alles Gnade. Amazing Grace. Denn ohne die Gunst Gottes können wir gar nichts tun. Walter zum Beispiel, der hat in den letzten Wochen immer wieder einen Bibelvers hervorgebracht. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Also quasi die ganzen Anstrengungen, die ganzen Bemühungen können wir uns wirklich auf den Kopf stellen, wenn der Herr nicht mitwirkt, wenn der Herr seine Gnade nicht gibt oder nicht dabei ist, dann machen wir das alles umsonst. Psalm 127, 1. So ist eine Gnade Gottes, wenn ein Werk oder eine Gemeinde entsteht und es bedarf weiterhin Gnade, um erhalten zu bleiben und zu wachsen oder Früchte zu bringen. Es ist alles Gnade Gottes. Deswegen sagt Paulus, Gnade sei mit euch. Er weiß, wovon das spricht. Das ist einer von den größten Theologen, die es jemals gab. Gnade und Friede von Gott. Und es ist auch die Gnade, die uns bewusst macht, jedes Lob oder Anerkennung an Gott weiterzuleiten. Oh, hast du heute super gemacht. Oh, wunderbar. Es ist Gnade. Und wir sollen uns wirklich angewöhnen, wenn Gott uns Gnade schenkt, etwas Gutes zu tun, sagen, hey, dieser Lob gehört Gott. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Er bewirkt, er erhält uns, er gibt uns die Fähigkeiten und auch die Kraft dazu und auch die Gelegenheit. Gnade und Friede von Gott. Friede haben wir als Folge der Rechtfertigung aus Glauben durch Gnade, durch den Herrn Jesus Christus. Römer 5,1. Jesus hat unsere Schuld vor Gott beglichen, so ist Gott nicht mehr unser Richter, sondern Gott wird zu unserem Vater. Nicht mehr, dass er uns richtet in seine Gerechtigkeit, sondern er nimmt uns in seine Familie auf und wir dürfen seine Kinder sein. Vom Richter zum Vater. Und das allein, weil Jesus das für uns getan hat. Und das gibt uns Frieden. Wir haben Frieden mit Gott. Friede haben wir auch als Folge von Gottvertrauen. Wenn du Gott kennst und ihm vertraust, was wird schon schief gehen? Wenn du Gott kennst und ihm vertraust, aber wirklich kennen. Nicht so ein älterer Herr im Himmel, der vergisst deinen Namen und der, so ist Gott nicht. Wenn wir Gott wirklich kennen, das ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und er kennt deinen Namen. Er hat die ganzen Tage deines Lebens schon festgelegt. Er kennt dich und er erhält dich. Er gibt dir jeden Tag und gibt mir jeden Tag seine Gnade. Und wenn wir diesen Gott kennen, was wird schon schief gehen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27, 1. Das schreibt der David, der ein sehr turbulentes Leben hatte. Der musste sich oft verstecken von Saul, der nicht vom Thron gehen wollte und hat zu Unrecht David gehasst und verfolgt. Und er hat gesagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem soll ich mich fürchten? Philister, Saul, alle zusammen? Nee. Ich habe Frieden. Ich habe Frieden, weil ich Gott vertraue. Gnade und Friede von Gott. Und als nächster Punkt, was typisch ist für Paulus, er fängt immer an, Gott zu danken. Also Gruß, dann Gnade und Friede sei mit euch. Und dann fängt er an zu danken. Also eine sehr gesunde Reihenfolge. Ja. Und dann zum Beispiel in Römer 1,8 sagt er, zuerst danke ich meinem Gott, eine gute, gesunde Angewohnheit, zuerst Gott zu danken. Durch Jesus Christus, um euer aller Willen weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Da habe ich versucht, wirklich durch die ganzen Briefe, die Paulus geschrieben hat an Gemeinden, zu schauen, wofür ist Paulus dankbar? Wofür ist er dankbar? Und vielleicht können wir so ein Kriterium daraus machen, um zu verstehen, was ist lobenswert und wofür sollte man dankbar an eine Gemeinde sein. Und das sagte Paulus hier, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Das schreibt ja der Gemeinden, also den Heiligen in Rom, den Christen in Rom. Euer Glaube wird in der ganzen Welt verkündigt. Anscheinend haben die Christen in Rom so vorbildlich gelebt, dass die alle gesagt haben, Mann, das ist ja Wahnsinn. Das sind wirklich Leute, die Christus ähnlich sind, die einen anderen König haben über den Kaiser, die vorbildliche Bürger sind. Aber wenn es darum geht, sich dem Kaiser zu neigen und eben so ein Getränk als Opfer bringen, die sagen, nein, mein König, mein Kaiser ist Jesus Christus. Vorbildlich leben, kompromisslos leben. Und ich glaube auch, dass sie eine gesunde Lehre hatten, weil eine reine, gesunde biblische Lehre, so wie Jesus es weitergegeben hat, weil eine gute, gesunde Lehre bringt ein gutes Lebensstil. Du kannst nicht eine falsche Theologie haben, irgendwelche verzerrte religiösen Sachen glauben, die gegen Gottes Wort sind und richtig leben. Das klappt eigentlich nicht. Man braucht immer eine gesunde Lehre, um gottgefällig zu leben. Also eine gesunde Lehre, vorbildliches Leben, und das hat für Schlagzeilen in Rom gesorgt. Heutzutage wäre wahrscheinlich Il Corriere della Sera, die hätten geschrieben, boah, es gibt hier so eine Gruppierung hier in Rom, die sind Wahnsinn, die sind was Besonderes. Ja. Dafür dankt Paulus Gott für diesen authentischen Glauben, die Christen in Rom leben. Dann in 1. Korinther 1,4, das geht wieder um Danken, 1. Korinther 1,4-7. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen für die Gnade Gottes. Merkwürdig. Die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und da habe ich irgendwie, also wenn man ganz genau liest, dann dankt er nicht, zum Beispiel wie bei den Römern, für den Glauben, für das gute Zeugnis, sondern er dankt, weil die Gnade Gottes alle Zeit da ist. Und das, stell dir mal vor, ich begrüße dich und sage, guten Morgen, Uschi, wie geht's dir? Und ich danke Gott, dass Gott so viel Gnade dir gibt. Ja? Gott hat so viel Gnade mit dir, Uschi, und er ist so geduldig mit dir. Was heißt das? Es heißt, eventuell, ja, also nicht persönlich nehmen, aber wenn einem die Gnade Gottes so unterstrichen wird, das heißt, dass sie es so nötig haben. Dass Gott oft sagen muss, ach, Leute, das gibt's doch gar nicht, aber doch, also Gnade, ihr kriegt Gnade ohne Ende. Also dann, die hatten Wort erdankt, dass die Gnade Gottes haben, dass sie in Christus Erkenntnis haben und dass sie keinen Mangel haben an irgendeiner Gnadengabe. Also die haben die Gnadengaben, die haben Erkenntnisse. Und jede Menge Gnade von Gott. Er dankt für die Gnade. Also wenn man liest in Vers 10 und 11, da steht, es gibt Spaltungen unter euch und Streit. Und dann sagte Paulus, ich danke Gott für die Gnade, die unter euch ist. Und wenn man den Korintherbrief liest, das ist eine Gemeinde, hey. Ja, also ich erlaube mir kein Urteil, ja, Gott bewahre, aber Paulus kann nur sagen, ich danke Gott für die Gnade, die ihr habt. Mehr ist nicht drin. Okay, dann würde ich weitermachen mit dem Galaterbrief. Ist wieder so ein seltsamer Brief. Ich habe gelesen, also ich danke, ich wünsche euch Gottes Gnade und Friede, Paulus, Gruß und so weiter. Und dann kein Dankeschön oder irgendwie keine Danksagung. Das ist merkwürdig. Und dann geht gleich mit denen ins Gericht. Mich wundert, dass ihr so schnell abwenden lässt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Sagt, okay, Friede und Gnade, aber dann geht er gleich zur Sache. Warum akzeptiert ihr ein anderes Evangelium? Judas Brief schreibt, ich ermahne euch, Brüder, zu kämpfen für den Glauben, der einst für alle Mal den Heiligen überliefert worden ist. Es wurde im Glauben, es wurde im Evangelium, den Heiligen, ein für alle Mal. Und da darf man nichts verändern. Und anscheinend gibt es in Galatien gibt es Leute, die das Evangelium verdrehen wollen. Und da sagt Paulus, sorry, ich habe hier nicht so viel zu danken. Und wenn man liest in Kapitel 3, Vers 1, da sagt er, oh ihr Unverständigen, also kein Grund zum Danken und auch nur sagen, ihr tickt nicht richtig. Ihr seid unverständlich, weil ihr ein anderes Evangelium akzeptiert. Deswegen ist gute Lehre und gute Theologie sehr wichtig. Dann, es gibt in Epheser 1, 15 bis 19 wieder einen Grund, warum Paulus dankt. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist. Beständigkeit im Glauben. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Ich danke Gott, dass ihr einen beständigen Glauben habt. Und ich danke Gott, dass ihr eine Liebe füreinander habt. Für den Glauben und für die Liebe, dankt der Paulus. Da sagt er weiter in Vers 18, ihr öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Also, ich glaube, bei manchen von euch, ihr habt schon diesen Muster erkannt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Philipper 1, 3 bis 5. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Oder es gibt noch eine andere Variante in die neue Genfer Übersetzung, weil ihr mich, seit ihr an Christus glaubt, bei der Verbreitung des Evangeliums unterstützt habt. Ein Grund zum Danken, Paulus ganz persönlich an die Philipper, weil diese Leute ihn finanziell unterstützt haben. Sie haben ihn auf seinen Reisen, sie haben ihm einen Check geschickt, Paulus, bezahl deine Übernachtungskosten, Schiffticket und so weiter. Und was ganz besonders an Philipper ist, wo Paulus verhaftet worden ist und er saß ins Gefängnis, Diese Gemeinde hat ihn nicht aufgehört, ihn zu unterstützen. Besonders jetzt, wo er in einem dreckigen Gefängnis war, unmenschlich behandelt, sie haben ihm weiterhin Geld geschickt und unterstützt. Dafür dankt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Es ist ein Dankeschön-Brief und auch findet man Hinweise, ihr dürft mich weiter gerne unterstützen, weil die Gefängnisse damals, die hatten keinen Fernseher oder dreimal täglich Essen. Man musste teilweise selber sein Essen bezahlen, falls man Unterstützer hatte. So, deswegen finde ich auch gut, dass wir als Gemeinde zum Beispiel Open Doors unterstützen, bestimmte Projekte, besonders Kinder in der Not oder überall, wo Evangelisten unterwegs sind, soll man auch Philipper sein und bleiben. Dafür dankt Paulus an die Gemeinde in Philippi. In 1. Thessaloniker 1, 2 bis 3, wieder ein Grund zum Danken. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässlich gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unseren Gott und Vater. Ich danke Gott in meinen Gebeten, ich denke an euch und ich danke für euren Glauben, ich danke für eure Liebe und für die Hoffnung. 2. Thessaloniker 1,3. Wir sind Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Die Gemeinde in Thessaloniki, die sind nicht nur auf dieser gesunden Linie geblieben, Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern die sind auch darin gewachsen. Er sagt, hey, euer Glaube wächst und die Liebe ebenso. Dafür dankt Paulus ganz am Anfang des Briefes. Was mir und dir das sagt, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, was eine Gemeinde machen kann. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wofür würdest du danken? Also wenn du ganz konkret an eine Gemeinde denkst, wo du zu Hause bist oder wo du dich gehörig fühlst, wofür würdest du Gott danken? Danke, Jesus, wir haben so ein tolles Gebäude hier. Oh, danke, dass wir so viele Stühle haben und dementsprechend auch Leute, die draufsetzen, Besucherzahl. Oh, danke, Jesus, dass wir so gut finanziell dastehen. Oh, danke, Jesus, dass wir so bekannt sind und alle sprechen über uns. Das sind keine schlechten Sachen. Die sind aber nicht die Priorität. Das sind nicht die ersten Dinge, wofür wir danken sollen und die Dinge, die wir jagen sollen. Wenn Paulus sagt, Glaube, Liebe, Hoffnung, sind sehr wichtig und er sehr dankbar dafür ist, sind es vielleicht die Kriterien, wonach wir ein geistliches Zuhause oder eine Gemeinde oder eine Bewegung bewerten sollen? So dass man sagt, ich bin auf Gemeindesuche, Kindergottesdienst muss sehr toll sein, Multimedia muss hervorragend sein. Und die Predigten, die müssen hochintellektuell und herausfordernd sein. Oder sollen wir gucken nach diesen Dingen, die Paulus so hoch erachtet? Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Gemeinden sind leider heutzutage nach Zahlen und Statistiken bewertet. So wie du und ich auch manchmal bewertet sind, nach dem, was wir verdienen oder was wir als Rente kriegen. Manchmal ist unser Wert festgebunden an dem, was wir verdienen heutzutage. Aber Gott sieht es vollkommen anders. Gott sieht vollkommen anders. Er sieht uns wert, lieb und geachtet. Egal, was du verdienst, egal, was du in deinem Leben durchgemacht hast, egal, was du jetzt machst, solange du zu ihm kommst und sagst, hey, ich erkenne dich als Herr und mein Retter, ich will mit dir gehen, ich will mit dir leben, alles andere ist mir egal. Alles andere zählt nicht bei Gott. Er will es auch nicht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Johannes 20, 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes sagt, der einzige Zweck, warum ich mich bemüht habe, dieses lange Evangelium zu schreiben, das ist der Grund, damit ihr glaubt. Ich war neben ihm. Ich habe mit ihm gegessen. Ich habe ihn gekreuzigt gesehen. Ich habe den Auferstanden gesehen. Leute, das ist wahre Zeugnis. Ich bin bereit zu sterben für dieses Zeugnis. Und deswegen schreibt Johannes, der Grund, warum ich schreibe, ist, damit ihr glaubt. Glaube. Es gibt diese rettende Glaube, wenn wir unser Vertrauen in unserem Herr setzen. Und es gibt auch dieser Glaube, der uns jeden Tag begleitet. Und durch diesen Glauben überwinden wir Versuchungen, überwinden wir Schwierigkeiten. Es ist dieser Glaube, der uns immer einen Schub gibt im Alltag und auch in großen Bedrängnis. Johannes 14,1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt unser Herr Jesus Christus. Hebräer 10, 38 bis 39. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist dieser Glaube, der sehr praktisch uns täglich begleitet. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber, ich lade euch alle mit zu sprechen, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Wir weichen nicht zurück, wir haben Glauben. Dann ein paar Bibelverse zu Liebe. 1. Johannes 4, 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und das ist diese übernatürliche Liebe, die Gott in unseren Herzen hineingegossen hat. Man hat heutzutage so eine ziemlich verzerrte Meinung über die Liebe. Und so wie ich es oft beobachtet, man verwechselt Lust mit Liebe. Egoismus, ich will es jetzt sofort und ja, und die Liebe, die nicht wartet. Aber ich gebe euch ein paar Beispiele für wahre Liebe. Das ist Jakob, der 7 Jahre wartet für seine Frau. Und wenn er dabei ist, die richtige Frau zu kriegen, er kriegt die falsche, weil sein Schwiegervater ein Schlitzohr ist. Und dann sagt er, die will ich, die liebe ich, ja. Da muss er sich nochmal sieben Jahre verpflichten. Das will ich den jungen Leuten heute mal so als Beispiel geben. Ja? 7 Jahre auf ein Mädel warten und danach, wenn du dabei bist, das Mädel zu kriegen, oh, nochmal 14 Jahre. Ja? Das sind Beispiele von Liebe. Ja? Da ist sehr wenig Lust im Spiel, wenn du 7 Jahre ausharrst. Ja? Ich habe aus meinem eigenen Leben, nicht meinen Augenleben, aber aus der Familie, mein Opa war 7 Jahre bei den Russen in der Gefangenschaft. Ja? Und meine Oma musste mit zwei Kindern zurechtkommen. Und da kamen immer diese Nachrichten, oh, der Mann ist schon längst gestorben, schau dich nochmal nach einem. Und er hat gesagt, nein, ich warte. Aber es besteht ja keine Chance und wer weiß und es gibt so viele und man hat gehört, dass der eventuell und immer diese Nachrichten. Und tatsächlich nach 7 Jahren ist er zurückgekommen aus der Gefangenschaft. 1948, da gab es so, Gott sei Dank, irgendwelche Pakts und Abmachungen zwischen die Sowjetunion und Rumänien. Und dann durfte der Opa nach halbtot mit einem alten russischen Mantel, mit abgenutzten Stiefel, halbkrank, der ist bis nach Hause gekrochen worden. Und da denke ich wieder, das ist Liebe, hey. Ja, wenn die Frau 7 Jahre sich weigert, ihren Mann aufzugeben und sagen, nee, egal was ihr mir anbietet, was ich für Vorteile oder Nachteile hätte, nein, das ist Liebe, genau. Und man sieht, wahre Liebe wartet, wahre Liebe ist treu, wahre Liebe wird auch von Gott in unseren Herzen hineingegossen. Wir können auch durch diese göttliche Liebe auch unsere Feinde lieben, was menschlich gesehen unmöglich ist. Ja, das ist Wahnsinn. Johannes 13, 35. Das ist wieder so ein Punkt, wo wir immer wieder auf uns schauen müssen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und da finde ich, und da muss ich immer wieder auf meinem Leben schauen und sagen, habe ich genug geliebt? Oder liebe ich, kann ich jeden lieben? Oder was mache ich dafür? Gehe ich aktiv zu jedermann, um zu zeigen, ich will dich lieben, ich will irgendwie, dass zwischen uns alles passt, oder so weit wie möglich, aber ich bin willig, ich will lieben. Und wenn ich mir diese Frage stellen kann, dann kannst du es dir auch stellen. Möchte ich lieben, will ich jeden lieben, Liebe für jedermann oder für untereinander, ja. Und das ist auch so eine Sache, weil das ein Kennzeichen ist. Also bist du ein junger Jesu, liebst du. Daran wird jedermann erkennen. Also, sorry, wenn ich mich hier bei euch ungeliebt gefühlt hätte, ich wäre nicht da. Ja, ich würde auf jemanden, auf einen kleinen Kreis beschränken und sagen, sie und den kann ich vertrauen und mehr nicht und dann bleiben wir da. Ich will nichts mehr riskieren. Und ich glaube, tolle Predigten und tolle Programme und tolle Aktivitäten werden wenige Leute überzeugen, aber die Liebe werden einige überzeugen. Die Wahrheit lieben und auf Gottes Stimme hören, wenn sie sehen, wow, das ist was ich sonst nicht bekomme. Das ist die Liebe als Kennzeichen für die wahren Jünger Jesu. Dann ein paar Worte zur Hoffnung. 1. Petrus 1, 3 bis 4. Gelobt sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Eine lebendige Hoffnung. Jesus, wenn du Jünger Jesu bist und Wert drauf legst, auf die Beziehung zu ihm, er gibt dir diese Hoffnung. Es ist eine übernatürliche, es ist eine lebendige Hoffnung. Das ist keine tote Hoffnung. Ich weiß, der Herr ist zum Vater gegangen, um uns seine Stätte zu bereiten. Ich habe Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Es gibt eine Zeit, wenn Jesus zurückkommt und uns zu sich nimmt. Er hat es versprochen, ich habe diese Hoffnung. Jesus hat auch gesagt, wer an mir glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich glaube ihm das. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Und ich weiß, er hat für uns dieses Erbe im Himmel für uns vorbereitet. Das ist eine Hoffnung, die nicht trügt. Bis jetzt, ich habe die Geschichte und die ganze Menschheit und das ganze Sichtbare und Unsichtbare, die ganze Sichtbare und Unsichtbare Welt hat niemals Jesus erwischt, dass er sein Wort nicht gehalten hat. Alle sind Zeugen. Wenn Jesus was verspricht, dann macht er das. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. 1. Johannes 3, 2 bis 3. Meine Lieben, wir sind Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir leben in dieser Hoffnung. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch rein ist. Lebendige Hoffnung, die auch diesen reinigenden Charakter hat oder Fähigkeit hat. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie er rein ist. Stellt euch vor, früher war dieser Brauch, man hat sich verlobt, dann ist der Bräutigam weggegangen und hat ein Haus gebaut. Besonders war dieser Brauch in Israel. Ja? Und in dieser Zeit, die Braut, was war ihre Aufgabe? Sich zu daten mit irgendwelchen Typen oder Bars oder Discos oder die ist zu Hause geblieben und die hat Hand gestreckt, die hat sich vorbereitet und hat immer geschwärmt und an ihrem Bräutigam gedacht, er wird kommen, er baut jetzt das Haus, er kommt, wir heiraten und dann ziehen wir zusammen. Eine Hoffnung, die uns reinigt. Also wir in dieser Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird und die Hoffnung auf ihn, wir reinigen uns und wir merken, ich gehöre zu Jesus, das gehört hier nicht. Oder, oh, ich habe meine Bekleidung, sagen wir mal so, schmutzig gemacht. Oh, wenn der Bräutigam kommt, ich muss ja gut aussehen. Und ich habe, die Bibel sagt, dass wir als Gemeinde auch die Braut Christi sind, also metaphorisch gesehen. Der Bräutigam ist im Himmel, der bereitet uns eine Stätte, der wird kommen, genau gemäß der jüdischen Tradition. Jetzt stellt euch mal vor, diese unschuldige Braut, schön, sagen wir mal so, einfach bekleidet, die wird ein paar Hüter überlassen und Jesus sagt ihr, passt auf, ich gehe hin, während ich weg bin, ihr passt auf meine Braut auf. Und Jesus geht, die Hüter, egal wer das ist, irgendwelche Geistlichen, sagen wir mal so im übertragenen Sinne, die schauen, dein Mann oder dein zukünftiger Mann ist der König des Universums, der ist überreich und so. Du mit dem bescheidenen Kleid da, du siehst nicht wirklich so gut aus. Und dann überlegen sich diese Hüter, der Braut, wir wollen ja die Gemeinde attraktiver machen, ja, und sagen, da gehen sie und fragen nach Meinungen. Hey, was glaubt ihr, dass die Braut anziehen soll? Schau mal, das ist zu einfach, so wie die angezogen ist. Was ist mit diesem schüchternen Blick, was sie hat? Die ist nicht selbstbewusst. Da müssen wir mal was dagegen machen. Und dann gehen sie durch die Stadt und jeder gibt sich Meinung, hey, weiß, sagen wir mal so, irgendwas Fröhlicheres mit Blumen. Dieser Kleid ist zu lang, ein bisschen kürzer, er muss attraktiver sein. Und kein Schmuck, was soll das? Schmuck. Und die Kleider, die werden immer kürzer, immer enger, immer mehr Schmuck, ein bisschen Schminke, immer attraktiver, Haare ein bisschen anders, frisiert und die Welt sagt, super, ja, die sind 1A. Die muss ja attraktiv sein. Und dann kommt der Bräutigam und sagt, was habt ihr mit meiner Braut gemacht? Wo ist dieser unschuldige, reine Blick? Was ist mit diesen anzüglichen Grinsen? Was ist mit diesem purpurroten Minirock? Was habt ihr mit meiner Braut gemacht? Und das ist ein sehr interessantes Bild, was die Gemeinde angeht. Wir stehen sehr brutal unter diesem Druck, ähnlicher und attraktiver für die Welt zu sein oder attraktiver und wohlgefällig in die Augen des Bräutigams. Es heißt nicht, dass wir nichts in dieser Gesellschaft zu sagen haben als Gemeinde oder dass wir unsere Stimme nicht erheben sollen oder dass wir kein Licht sein sollen. Doch ein Licht müssen wir sein. Ein Orientierungslicht. Aber die Welt zu fragen, was wollt ihr? Wie sollen wir aussehen? Sollen wir wirklich die Standards so? Wollen wir Jesus gefallen, dem Bräutigam, oder sollen wir der Welt gefallen? Und versteht mich nicht falsch, aber wir haben so viele Hinweise in der Bibel, wie wir Jesus wohlgefällig sein sollen. Also ich würde keinen Marketing-Experte fragen, der von Gott keine Ahnung hat, wie sollen wir die Gemeinde machen, damit wir mehr Leute reinkriegen. Leute, die vielleicht, die wollen Spaß haben, ist mal nett, aber die suchen nicht nach Jesus. Was haben wir da gewonnen? Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie auch er rein ist. Also in diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt, dass wir seine Braut sind, dass wir uns reinigen und ihm immer mehr wohlgefällig sein. Aus Liebe zu ihm, nicht aus irgendeinem Zwang oder was anderes. So, und jetzt der Schlussbibelvers ist 1. Korinther 13, 13. Da ist die Zusammenfassung von all diesen Bibelverse, die Paulus geschrieben hat an die Gemeinden. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und ich wünsche mir so auch in der nächsten Zeit immer wieder uns Gedanken zu machen über unsere Gemeinde und ernsthaft zu denken, was ist uns wichtig, was ist mir wichtig für unsere Gemeinde, was ist dir wichtig für unsere Gemeinde, was sind unsere Ziele, wie sollen wir uns überhaupt bewerten, wo sind unsere Schwerpunkte. Aktivitäten, Programme, die sind sehr gut, wenn sie durchdringt sind von Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Liebe, Glaube und die Hoffnung, die manifestieren sich auf eine Art. Wir müssen nicht, sagen wir mal so, die Karre vor dem Pferd tun und hoffen, dass was passiert, sondern andersrum. Diese drei Dinge sollen den treibenden Motor für unsere Aktivitäten und alles, was wir unternehmen, durch die Gnade Gottes, soll von diesen drei sehr wichtigen Dinge bestimmt sein. Amen. Ja, das war auch ein Schluss-Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch die Gnade und den Friede Gottes. Und ich möchte euch auch ermahnen, nach Glaube, Liebe und Hoffnung zu jagen und zu rennen. Danke nochmal dafür. Gottes Segen und schönen Sonntag.